Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016. CDU, SPD, AfD, Die Linke, FDP und Grüne. Volker Stücklen hakt im Interview bei den Vertretern nach. Vom 29. Februar bis 7. März täglich um Punkt 12. Jetzt auf Radio Störfunk.
Ja, jetzt live auf Sendung, live im Studio. Hier ist Volker Stücklen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Störmelder. Jetzt sind wir sozusagen live auf Sendung mit der Woche, wie versprochen, wie angekündigt, Kandidatencheck, Landtagswahl 2016. Sechs Kandidatinnen, Kandidaten der in Schwäbisch-Haller Wahlkreis auftretenden Kandidaten werden im Lauf dieser Woche hier im Studio Platz nehmen und die Fragen von mir beantworten, hoffentlich gut beantworten. Ich freue mich, dass Sie am Radio sind oder im Internet, am Laptop. Dieses Jahr ist es ja wieder eine ganz tragische Situation für Baden-Württemberg. Nämlich, wir hatten 2011 die letzte Landtagswahl und damals wurde die Wahl durch ein Ereignis so stark und massiv beeinflusst, dass es einen Regierungswechsel in Stuttgart gegeben hat, nämlich den GAU von Fukushima. Und danach hatten wir eine grün-rote Regierung. Jetzt 5 Jahre später haben wir wieder Wahlen und es geht in vielen Punkten gar nicht nur oder erst für Baden-Württemberg, unser eigenes Bundesland, sondern wieder ein GAU. Das Thema Flüchtlinge und Asylanten beschäftigt uns Tag und Nacht und ist ein solches Mainstream-Thema geworden in unserem Land, auch in Baden-Württemberg natürlich, dass man schon sagen muss, wählen wir jetzt eigentlich für oder gegen Flüchtlinge oder wählen wir eine Regierung, die unser Land regiert in allen Bereichen unseres Lebens. Und deshalb müssen wir auch, denke ich, genau nachfragen, was die einzelnen Parteien und Kandidaten nicht nur zu Flüchtlingen und Asylbewerbern sagen, sondern auch zu den anderen Fragen, die unser Land und unsere Bevölkerung bewegt. Das soll sozusagen mein Vorwort sein zu dieser heutigen Sendung. Und ich habe natürlich jetzt den ersten Gast bei mir. Und ich begrüße auch für die Partei Alternative für Deutschland den Udo Stein. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Grüße Sie auch.
Sie sind jetzt heute der erste Kandidat in dieser Woche hier und Sie sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, erstmal was zu Ihnen zu sagen als Person. Viele kennen vielleicht nur Ihren Namen. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Was machen Sie beruflich? Und dann vielleicht auch die Rolle Ihrer politischen Funktion.
Also ich heiße Udo Stein, wohne in Bülertan, bin vor 33 Jahren in Schwäbisch Hall geboren. Von Beruf bin ich Einzelhandelskaufmann in einem größeren Textilunternehmen hier in Schwäbisch Hall mit vielen Filialen. Da werden mich auch die einen oder anderen herkennen. Mhm. Die Funktion in meiner Partei: ich bin Sprecher des Kreisverbands, Landtagskandidat und Mitglied des Bundesfinanzkonvents der AfD.
Und Herr Stein, seit wann sind Sie bei der AfD?
Seit dem Gründungsjahr 2013.
Also damals, als die AfD noch mit anderen Themen sozusagen angetreten ist.
Da war das Thema Euro unser großes Thema.
Und das hört man ja heute fast gar nicht mehr. Wir werden ja vielleicht nachher noch drüber sprechen. Ja. Sind Sie jetzt heute eine Partei der Wutbürger, der besorgten Bürger, der unzufriedenen Bürger? Warum sind Sie bei der AfD?
Der Grund für mich, in die AfD einzutreten, war die Enttäuschung von allen anderen Parteien und das ganz große Thema Volksentscheide.
Mhm. Das wollen Sie sozusagen bei der AfD voranbringen?
Nicht bei der AfD, in Baden-Württemberg und in Deutschland. Dass wir Volksentscheide, wie in der Schweiz, bei uns auch haben. Dass der Bürger mehr gefragt wird.
Und zu Ihrer Person noch, Sie sind ja jetzt in der AfD. Andere politische Aktivitäten?
Keine?
Sie sind sonst nirgends aktiv dabei, Nein. Höchstens als Bürger bei Veranstaltungen.
Ich bin immer politisch interessiert gewesen, habe mich in meinem Leben auch viel mit Geschichte beschäftigt.
Herr Stein, die Frage, warum denkt die AfD, die anderen Parteien machen die Politik nicht richtig, nicht gut? In den letzten 70 Jahren waren die etablierten Parteien in Baden-Württemberg und Deutschland am Ruder. Was machen die denn falsch, dass man die AfD braucht?
Der große Punkt für mich, in die Politik einzutreten, war 2013 die Verabschiedung des ESM, also Europäischen Stabilitätsmechanismus. Der Euro wurde eingeführt mit dem Versprechen, wir haften nicht für die Schulden anderer Länder, was im Maastricht-Vertrag so auch drinsteht. Mhm. Es wurde geltendes Recht gebrochen und da war für mich einfach der Punkt gekommen, es reicht und diese Parteien, es hat jede Partei im Bundestag zugestimmt, die Linke nehme ich jetzt mal hier in Schutz und seitdem sind für mich die Parteien einfach nicht mehr wählbar. Aufgrund von Rechtsbrüchen.
Und warum soll jetzt ein Bürger, eine Bürgerin die AfD wählen? Was machen sie besser, anders als die etablierten Parteien?
Wir halten uns an das Grundgesetz. Wir sind dafür, dass Gesetze eingehalten werden. Mhm. Und dass wir zurück zum Rechtsstaat kommen.
Sie stellen fest, dass wir da im Moment nicht sind, beim Rechtsstaat.
Wenn sich Parteien und Politiker nicht mehr an unsere Gesetze halten, habe ich dort große Probleme damit, ja. Mhm. Und der Maastricht-Vertrag ist ja nur ein Beispiel.
Die Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Partei wählen. Sie sagen, wir sind für Demokratie. Wie ist Ihr Begriff, wenn ich Sie frage, Ihr Demokratiebegriff, wie beschreiben Sie Ihr Verständnis als demokratischen Staat?
Alle Macht geht vom Volke aus. Das heißt für mich Demokratie. Aber nicht nur, dass wir alle 4 oder 5 Jahre einmal unsere Stimme abgeben und diese dann in eine Urne werfen. Mhm. Hat schon an sich was, der Begriff, die Stimme in die Urne werfen. Ja. Wenn man sich da mal Gedanken drüber macht. Sondern ich möchte einfach, dass eine Demokratie lebendiger ist, dass die Menschen mehr gefragt werden, wie in der Schweiz jetzt, gab es am Wochenende auch eine Abstimmung, und die Menschen sich dadurch auch mehr mit den Themen beschäftigen.
Gut, wir haben ja auch in Baden-Württemberg Bewegung gehabt. Diese Regierung hat ja auch versucht, Bürgerentscheide und so weiter zu erleichtern. Sie wollen da fortgehen. Ich komme zum nächsten Stichwort. Menschenwürde steht im Grundgesetz. Ja. Was ist Ihr Votum zur Menschenwürde? Wofür tritt die AfD ein?
Wir stehen definitiv zu dem, was im Grundgesetz steht.
Ohne Ansehen
der Person.
Die Würde des
Menschen ist unantastbar.
Ohne Ansehen der Person.
Ohne Ausnahme, Hautfarbe, sonst irgendwas.
Religion,
alles gleich.
Gut zu hören. Toleranz ist auch ein Stichwort, das ein Reizwort ist. Wie tolerant sind die AfD-Kandidaten?
Ich würde mich als sehr tolerant beschreiben. Wir haben ja immer dieses Vorurteil, wir wären rechts. Also meine halbe Familie kommt aus Frankreich.
Ja.
Und immer diese Rechtfertigung, wir wären rechtslastig oder ähnliches. Es ist einfach in Deutschland dieses Totschlagargument, da kommt man mit der großen Keule, haut drauf und dann wird nicht mehr mit einem geredet. Ich würde da gerne ein kleines Beispiel geben. Im Club Alpha wurde eingeladen zu einem Vortrag, wie rechtspopulistisch ist die AfD? Habe ich gedacht, okay, da gehe ich mal hin. Da wurde ich dann rausgeschmissen.
Stichwort Toleranz bei der AfD. Sie würden sowas nicht machen? Gab es nicht auch eine Veranstaltung hier in Schwäbisch Hall?
Richtig. Wir hatten letzten Donnerstag die Veranstaltung mit der Frau Petri. Mhm. Die politischen Gegner waren im Saal, haben massiv gestört. Und in der Zwischenzeit haben wir es auch so, dass auf uns geschossen wird, dass auf Büros geschossen wird, dass Scheiben eingeschlagen werden. Die Geschichte mit dem Kuchen, der am Wochenende geworfen ist, finde ich ja noch relativ lustig. Da kann man ja drüber hinwegsehen. Aber ich werde die Sicherheit von der Frau Petri nicht im kleinsten Rahmen gefährden. Und die Leute hatten die Chance, teilzunehmen, aber sobald ich ans Mikrofon gehe und nur Störrufe kriege und die Veranstaltung nicht stattfinden kann, möchte ich für die Leute, die meine Veranstaltung besuchen, das auch hören wollen, auch, dass es machbar ist. Ich habe es versucht, es ging leider nicht und dann haben wir eben einen anderen Ausweg gesucht, indem wir ein Stockwerk höher gezogen sind.
Stichwort, Herr Stein, Akzeptanz. Was ist Ihre Beschreibung dazu? Sind Sie bereit, Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren, Fakten zu akzeptieren? Wie stehen Sie da dazu?
Ich werde immer Mehrheitsbeschlüsse und Fakten akzeptieren.
Oder auch zum Teil eben auch Pressefreiheit. Genau. Wenn zum Beispiel gegen eine Partei demonstriert wird, ist das jetzt sozusagen auch ein Recht der Meinungsäußerung?
Solange es im Rahmen des Grundgesetzes ist und es eine angemeldete Demonstration ist, was es am Donnerstag nicht war, muss man auch dazu sagen, es war keine angemeldete Demonstration.
War das nicht Öffentlichkeit?
Wenn die gegen uns demonstrieren möchten, müssen sie ihre Demonstration öffentlich anmelden. Dann wäre es im Rahmen des Gesetzes.
Kommen wir zu den Medien noch, Herr Stein, bevor wir dann eine kleine Pause machen. Das Freie Radio Schwäbisch Hall, Störfunk, gibt es ja seit über 20 Jahren. Wie stehen Sie, wie steht Ihre Partei zur Zukunft der freien Radios in Baden-Württemberg?
Also ich persönlich stehe da sehr, sehr positiv. Ob es da jetzt einen Parteibeschluss gibt, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber freie Medien finde ich immer was ganz Tolles, weil sie sich auch mit Themen beschäftigen, wo normal nicht so kommen.
Okay, wir hören das gern vom Störfunk, dass Sie sozusagen die freien Radios unterstützen wollen, auch mit Finanzen und mit Technik und mit den Dingen, die wir brauchen.
Genau.
Ihre Partei ist sehr kritisch gegenüber den öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehprogrammen GEZ. Da schreiben Sie, das müsste man eigentlich lassen. Was ist Ihre Position?
Genau diese. GEZ ist nichts anderes wie eine versteckte Steuer.
Wie soll das dann anders funktionieren? Haben Sie da eine Idee?
Indem es der Markt regelt. Wenn ich jetzt sage, Radio Störfunk ist ein super Sender, ich höre den dauernd. Dann können Sie anhand der Einschaltquoten
dadurch finanzieren. Aber wir haben ja keine Werbung. Wir finanzieren uns nicht aus Werbung. Dann plädieren Sie also dafür, dass sozusagen alle Radiosender sich über Werbung finanzieren müssen?
Wäre eine Möglichkeit.
Da werden aber sehr viele Bürgerinnen und Bürger ziemlich sauer sein. Denn man weiß ja auch, die Sender, die heute schon laufen, die Privatsender, dass sie vielen Leuten auf den Wecker und auf den Keks gehen, weil von morgens bis abends nur Werbung kommt. Also dann wäre das ja sicher keine gute Alternative, GEZ oder Öffentlich-Rechtliche abzuschaffen.
Wenn man dieses Geld dann aktiv auch umverteilt, auch in freie Sender,
das geschieht auch jetzt schon. Geld, wir bekommen ja Geld aus den Gebühren hier der Freie Radiostiftung.
Also ich habe jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf, wer wie viel Geld bekommt. Aber ich bin der Meinung, dass man sowas noch viel mehr fördern muss,
gut,
wie das, was die anderen
wäre zu hören.
ARD und ZDF und sowas bekommt.
Öffentlichkeit, Presse. Noch eine letzte Frage in dieser Runde. Es ist festzustellen in den letzten Monaten, dass die Sprache in der Öffentlichkeit von Politikern sich immer mehr verroht, ausfälliger wird, beleidigend, abwertend. Was ist denn die Ursache, dass wir hier immer mehr unter der Gürtellinie argumentieren?
Meiner Meinung nach, wenn ich jetzt über das Flüchtlingsthema rede, es wird total gespalten. Entweder man ist dafür oder dagegen. Es gibt keinen dazwischen mehr. Und ich erlebe bei so vielen Diskussionen, dass da einfach nur noch Emotionen hochkochen.
Gut, aber und die Emotionen bringen dann sozusagen die Verrohung in der Sprache.
Auch die Vorurteile. Also ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben von letzten Samstag, wo ich in Gralsheim massiv beleidigt angegriffen wurde von einem Passanten. Und als ich mich dann mal länger mit ihm unterhalten habe, waren wir eigentlich bei ganz vielen Themen ganz eng beieinander.
Warum wird unter der Gürtellinie geredet? Von Politikern und von Bürgern?
Also ich würde es jetzt nicht auf mich beziehen, dass ich unter der Gürtellinie rede. Ich versuche immer anständig und höflich zu sein. Ich wüsste jetzt auch kein Beispiel, wo ich das gemacht haben könnte. Aber wenn Emotionen hochkochen, fallen oft mal Worte, die man vielleicht so nicht sagen möchte.
Wir machen gleich weiter mit der nächsten Fragerunde, aber vorher gibt es eine Verschnaufpause, eine Musik. Der Herr Stein hat Musik mitgebracht, die er gerne hört, und er sagt zum ersten Titel was.
Das erste Lied ist von Reinhard Fendrich, Besser wird's nicht. Und dieser Mann beschäftigt sich wie man auch in dem Lied sehr gut hört, auch viel mit den großen Fragen.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Und hier ist Volker Schücklen als Moderator und als Interviewgast habe ich den Herrn Stein von der AfD hier im Studio sitzen. Es geht nun in unserer Fragerunde weiter. Nochmal möchte ich anknüpfen an den letzten kleinen Themenblock. Thema aggressive Sprache nimmt zu, nicht nur von der rechten Seite, sondern der linken Seite. Es ist eine Verrohung, Entsorgen, Gleichschalten, totales Versagen. Die Kinderaugen dürfen uns nicht mehr anrühren, uns nicht mehr erpressen. Äußerungen von Parteioberen, von Frau Pauli, vom Herrn Gauland. Ich unterstelle, das ist nicht Ihnen, Herr Stein, aber Sie sind Vertreter der AfD. Und was sagen Sie zu solchen aggressiven Sprachen, zu solchen sprachlichen Entgleisungen?
Mit Frau Pauli haben Sie Frau Petri gemeint, nämlich.
Entschuldigung.
Ja. Die Frage ist, wie kann man die Probleme lösen, die wir heute haben? Und löst man die Probleme der Welt damit, dass man alle Leute nach Deutschland einlädt und versucht, es hier zu lösen? Meiner Meinung nach nicht.
Gut, die Menschen, die kommen, die Menschen, die kommen ja aus drei unterschiedlichen Gründen. Es sind ja zunächst Kriegsflüchtlinge. Wir haben politisch verfolgte Menschen aus verschiedenen Ländern und wir haben sicher auch Menschen, die denen es dreckig geht, die Armutsflüchtlinge sind. Und wie sollen wir jetzt als Deutschland damit umgehen aus Sicht der AfD?
In erster Linie möchte ich mal eine geregelte Zuwanderung haben. Nach kanadischem Vorbild. Als wir es 2013 gefordert haben, waren wir die Nazis, die Rechtspopulisten. Die SPD hat es in der Zwischenzeit übernommen. Finde ich auch schon ein politischer Erfolg.
Aber was heißt geordnete Zuwanderung, Herr Stein?
Wir wollen, so wie fast jedes andere Land auf der Welt, eine geordnete Zuwanderung, dass die Zuwanderung unseren Interessen dient. Ganz unabhängig vom Thema Asyl. Ja. Wenn jemand in Deutschland einreisen möchte, muss er auch etwas für unsere Gesellschaft leisten und nicht drei Generationen in Folge Sozialhilfeempfänger sein, was es ja gibt.
Die meisten Leute, die bei uns anklopfen, sind, denke ich, ja zunächst mal Flüchtlinge, die in einer schlimmen Situation sind. Und wie wollen Sie sozusagen sortieren, die dürfen rein und die anderen nicht? Und was passiert mit denen, die nicht rein dürfen? Was passiert mit denen, die jetzt gerade in Griechenland Tausende an der Grenze zu Mazedonien sind? Was passiert mit diesen Menschen? Was sagt die AfD dazu?
Die müssen wir dann ganz klar abweisen, wenn ich sehe, dass eine große Anzahl aus den Maghreb-Staaten oder Tunesien kommt. Da
ja, sprechen wir doch mal von den Kriegsflüchtlingen aus Syrien oder aus dem Iran, Irak.
Wenn diese Leute aus Syrien sich ausweisen können, dann dürfen sie selbstverständlich in Deutschland Asyl beantragen.
Ja, also, aber das heißt, dann kann man ja nicht von vornherein sozusagen alle in eine Dings
Es kommt immer auf den einzelnen Menschen an. Man darf das nicht verallgemeinern und alle über einen Kamm scheren. Aber man muss da eben schauen. Und wenn ich in einem Land Asyl möchte, dann muss ich eben meiner Meinung nach auch an der Grenze so lange warten, bis ich mich ausweisen kann und die Genehmigung habe, dass es funktioniert.
Ja, gut, manchmal geht es halt auch nicht mehr.
Deshalb müsste man an der Grenze dafür sorgen, dass die Leute Essen und Trinken haben und einen Schlafplatz und eine beheizte Unterkunft.
Klar, es kommen ja Menschen und keine Maschinen oder irgendwelche Roboter.
Genau.
Und dann die Frage, wie gehen wir dann um mit denen, die jetzt nicht durchgelassen werden, wie das jetzt die Länder wie Österreich beispielsweise machen, dann gibt es ja einen riesen Rückstau, jetzt schon.
Den muss es dann leider geben.
Und die Menschen, die jetzt hier draußen bleiben müssen, die machen ihnen keine Probleme?
Es tut mir für diese einzelnen Menschen wahnsinnig leid, aber wenn man sieht, dass es... Ich hatte mal die Zahl von 360 Millionen Flüchtlingen, die auf der Welt unterwegs sind.
Ja, gut.
Wir lösen dadurch das Problem nicht. Und das Problem muss man mal da lösen, wo es entsteht, bei Krieg und Vertreibung.
Gut.
Und wenn jemand aus Syrien kommt, wo Krieg herrscht, in die Türkei geht, ist er in einem sicheren Land, wo er nicht mehr verfolgt wird. Wenn es dann weiter nach Griechenland geht oder bis nach Deutschland, durchqueren sie bis zu 7 Länder. Und wie lange ist man dann verfolgt? Und das muss man auch mal klären. Und da wäre ich definitiv dafür, dass man diesen mafiösen Schleuserstrukturen, die da stattfinden und die Menschen übers Mittelmeer in Schlauchbooten schippern.
Also gegen die Schlepper, viele, ich denke, ja, da sind sich die Verantwortlichen einig. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter darüber diskutieren. Gehen wir doch mal ein Stückchen weiter. Also, Sie sagen Grenzen zu und einzeln einlassen.
Genau. Geprüfte Zuwanderung, wer
und zu uns. Also ja, sozusagen, es gibt ja eine Menschenrechtskonvention, eine Flüchtlingskonvention, wo wir als Deutsche ja auch in einer Pflicht sind. Was sagen Sie dann dazu?
Natürlich. Also wir von der AfD wollen das Asylrecht ja nicht abschaffen. Nur wir sehen ja hier bei den Zuständen, die wir in Deutschland haben, dass sogar der grüne Bürgermeister Palmer sagt, wir schaffen das nicht.
Gut, es gibt aber auch andere Meinungen natürlich. Die Frage ist halt, ob man bei den Herausforderungen nicht alle Anstrengungen unternehmen muss, dass man es doch schafft oder zumindest annähernd schafft. Aber die Frage der Integration möchte ich jetzt als nächsten Punkt ansprechen. Denn wenn die Flüchtlinge, die jetzt hier ins Land kommen, die sie reinlassen, die müssen ja sozusagen integriert werden. Wie soll das funktionieren? Was erwartet die AfD? Was möchten Sie tun als politische Partei, wenn Sie in den Landtag in Baden-Württemberg einziehen?
Also wir haben jetzt wieder den Begriff der Flüchtlinge. Und da möchte ich wieder mal unterscheiden. Sind es Asylsuchende oder sind es Zuwanderer, die sich bei uns ein besseres Leben versprechen? Wenn jemand in Deutschland Asyl beantragt, kriegt er das, aber das Asylrecht ist ein Recht auf Zeit. Und es heißt dann auch, dass diese Leute, wir hatten einen syrischen Flüchtling auf unserer Weihnachtsfeier, der sich schon darauf freut, wenn er wieder in seine Heimat zurück kann, wenn er dort sicher leben kann.
Ja gut, das
und
wäre
diese
ja gut.
Leute, die dann zu uns kommen, aber um in Deutschland zu bleiben,
ja,
die müssen wir natürlich integrieren und dafür sorgen, dass sie Deutsch können, dass sie arbeiten können, dass sie für die Gesellschaft was leisten.
Aber Ihr Parteioberer, der Herr Gauland, sagte, das sei so eine schwierige Aufgabe auf Jahrzehnte hinaus. Und er hat es verglichen mit der deutsch-französischen Freundschaft. Das hätte auch 30 oder 40 Jahre gedauert. Aber das ist natürlich ein sehr schiefer Vergleich.
Ja, es kommt natürlich immer auf die einzelne Person an. Es gibt Personen, die sich super integrieren, die sehr schnell Deutsch lernen. Und es gibt Menschen, bei denen dauert es eben länger. Aber das große Ziel muss ja sein, wenn die Menschen, die zu uns kommen und bei uns bleiben möchten, auch was für unsere Gesellschaft leisten.
Klar, aber man muss natürlich auch alle Möglichkeiten schaffen, damit sie integriert werden. Ja. Und sozusagen auch diese Willkommenskultur, die Frau Merkel ja in den Mund genommen hat, durchaus auch leben. Warum nicht? Aber jetzt habe ich noch eine Frage in die Richtung, hier in der Region Hohenlohe gibt es ja auch Gruppierungen, die sozusagen in das rechte Lager verortet sind. Und zwar gibt es regelmäßig in Öhringen, jetzt auch in Künzelsau, Gruppierungen, die heißt, glaube ich, Hohenlohe wacht auf. Wie stehen Sie dazu als AfD, wo Sie doch gern auch in diese Ecke geschoben werden?
Also in erster Linie habe ich mal von vornherein Probleme mit diesem Links-Rechts-Schema. Wenn man sich das mal anschaut, woher es kommt, aus der französischen Revolution, da war die Regierung rechts und die Opposition links. Aus dem Standpunkt sind wir jetzt links. Wenn Leute demonstrieren, werde ich das akzeptieren. Ich habe noch nie an so einer Demonstration teilgenommen. Ich habe mir es im Internet mal angeschaut. Und wenn Leute Sorgen haben, dürfen sie natürlich auch auf die Straße gehen.
Klar, aber die Frage, wenn man rechtsextreme oder nationalistische Thesen öffentlich verbreitet, dann ist es sozusagen an der Schmerzgrenze von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit.
In welchem Beispiel jetzt?
Ja, ich meine gerade die Dinge, die auf den Veranstaltungen
haben Sie da Zitate
in Öhringen, die sind in der Presse bekannt, aber ich habe jetzt keins wörtlich da, aber auf jeden Fall ist Fakt, dass Dinge gesagt werden und auch die Transparente, die man sieht, sind sozusagen eben alles Dinge, die nicht in die demokratische Ecke gehören.
Da müssen Sie vielleicht von den Leuten von den Veranstaltungen reden.
Ich frage Sie, was Sie dazu sagen. Sie haben es ja wahrgenommen,
wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit und wenn das die Meinung von verschiedenen Leuten ist und es Leute gibt, die dagegen sind, dann dürfen die das ausdrücken.
Aber ich denke, wenn Parolen, die mit Worten, die sozusagen aus dem Nationalsozialismus kommen, dann denke ich, sprengt das sozusagen die Pressefreiheit. Denn das ist es sozusagen dann nicht mehr grundgesetzgemäß.
Da bräuchte ich jetzt ein Beispiel. Ich weiß ja nicht, was gesagt wurde. Und es sind ja keine AfD-Mitglieder, die dort demonstrieren.
Ja, ich frage Sie nur, wie Sie als AfD-Mitglied und als Herr Stein das wahrnehmen und beurteilen. Das ist meine Frage. Aber weiter vielleicht
die Frage. Also ich verurteile jegliche Art von Rechtsextremismus genauso wie von Linksextremismus.
Ja, okay. Dann würde ich aber gleich noch da anschließen, jetzt haben wir hier nicht Pegida, kennen Sie ja sozusagen begonnen in Dresden. Wie steht die AfD zu den Demonstrationen? Jetzt nicht direkt hier in Hall, gibt's ja keine Pegida, glaube ich, ne? Aber ich hätte gerne da eine Position von Ihnen.
Also ich persönlich war einmal bei so einer Demonstration und habe mir es angeschaut, einfach aus Interesse. In Würzburg war das damals. Mhm. Und ich schaue mir an, was die Leute beschäftigt, was sie für Sorgen haben. Und dann, ich bin noch kein Politiker, werden die Wahlen entscheiden. Aber dann ist es natürlich auch meine Aufgabe, die Sorgen und Ängste von den Leuten ganz klar anzusprechen und nach Lösungen zu suchen.
Also Sie
ich möchte mich jetzt nicht mit Pegida identifizieren. Mhm. Wir sind eine Partei. Wir versuchen das auf dem demokratischen Weg, diese Leute gehen demonstrieren, was auch demokratisch ist,
ja,
ist alles im Rahmen des Grundgesetzes zulässig.
Und da gerade auch da bei den Pegida-Veranstaltungen, das werden Sie mir recht geben, da passieren ja auch diese verbalen Entgleisungen, von denen ich ja vorhin auch schon gesprochen habe.
Also was mich wahnsinnig schockiert, waren die Angriffe, die ich dort erlebt habe, dass eine alte Frau von vermummten Leuten angegriffen wurde. Das hat mich schon schockiert. Und was mich wahnsinnig überrascht hat, als ich dort war, war der Altersdurchschnitt. Das waren Leute, die meine Eltern sein können.
Mhm. Ja. Guck mal nach der nächsten Musik, mit den nächsten Fragen anzufangen. Das war das Thema Flüchtlinge, Asyl und Integration. Nächstes Stück, Herr Stein.
Kommt von Xavier Naidoo, der seit neuestem auch zu den Rechtspopulisten gehört.
Der Störmelder-Kandidatencheck zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Die Musik kam vom Herrn Stein, Kandidat der AfD. Nur so korrekten Hinweis.
Ja, genau.
Er will sozusagen sich damit vorstellen. Nächstes Themenfeld: Wirtschaftspolitik in Baden-Württemberg. Wenn die AfD in den Landtag Baden-Württemberg einzieht, dann was ist Ihre wichtigste Aussage zum Thema Wirtschaftspolitik? Was soll anders werden, besser werden?
Wir sehen die Wirtschaft als ganz klaren Partner der Politik. Und wir werden uns sehr dafür einsetzen, dass wir weniger Bürokratie haben.
Also Sie haben den Eindruck, dass in unserem Land zu viel Bürokratie sozusagen blockierend wirkt.
Ja, genau.
Und was würden Sie dann da anders machen, wenn Sie im Landtag sitzen? Wie soll das vorangehen?
Also wenn wir im Landtag sitzen, haben wir natürlich in erster Linie, so wie die aktuellen Umfragen sind, die Oppositionsrolle. Und dort werden wir dann natürlich Anträge stellen und versuchen, diese durchzukriegen. Wenn man dann die Erfahrung sieht von den Länderparlamenten, in denen wir schon drin sind, dass dort alles blockiert wird, nur weil es von uns kommt, weiß ich nicht, wie viel Erfolg wir haben. Aber wenn man dann damit sieht, als ein kleines Beispiel, die AfD hatte vor einem halben Jahr in Thüringen beantragt, die Sanktionen gegen Russland zu beenden, wurde abgelehnt. Jetzt machen die Linken den gleichen Vorschlag und auf einmal tut sich was. Und diese Doppelmoral, diese Heuchelei, die wird uns im Endeffekt zum Erfolg führen.
Frage zum Fachkräftemangel in unserem Land Baden-Württemberg. Wird ja auch immer wieder gesagt, die Flüchtlinge und Asylbewerber, die dann integriert werden sollen, ist es eine Chance für unser Land, dass wir Arbeitsplätze besitzen können?
Ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen. Wir haben das demografische Problem, dass viele Ältere in Ruhestand gehen und wenig Jüngere nachkommen. Jetzt müssten wir aus wirtschaftlicher Sicht danach schauen, dass qualifizierte Arbeitsplätze kommen. Ob diese ganzen Leute, die jetzt zu uns kommen, und wir haben wieder den Begriff Flüchtlinge als Überbegriff, nicht Zuwanderer oder Asylanten, wo ich dafür bin, dass man das endlich mal trennt und mal ganz klar schaut, wenn es um die Wirtschaft geht, müssen wir Leute haben, die unserer Wirtschaft dienen, die qualifiziert sind, die was leisten für unsere Gesellschaft.
Und dann muss man sie ausbilden und Deutsch lernen
Richtig,
lassen?
Genau.
Da sind
auch,
Sie dafür.
Ja, natürlich, klar.
Also eine Chance aus Ihrer Sicht?
Es ist eine Chance.
Nächstes Themenfeld, was ich ansprechen möchte, wäre die Bildungspolitik. Hier in der im Land Baden-Württemberg gab es ja eine Umsteuerung der bisherigen Landesregierung in Richtung Gesamtschulkonzeption. Wo steht da die AfD?
Also wir sind ganz klar für ein leistungsorientiertes Bildungssystem, in dem die Menschen und die Kinder, bin selbst Familienvater, aufs Leben vorbereitet werden. Und man ist in unserer Gesellschaft nun mal Druck und Leistung ausgesetzt. Wir bereiten die Kinder nicht aufs Leben vor, indem wir alle gleich machen und der Stärkere und der Schwächere, sondern wenn ich mir anschaue, wie wir Fußball-Weltmeister geworden sind, durch Leistung, durch Erfolg, und es spielen die Besten in der Nationalmannschaft und nicht die Schönsten.
Das heißt also, die Gesamtschule ist da nicht geeignet, nach dem, was Sie erzählen?
Richtig.
Sie sind also dafür dieses Konzept
nicht? Dass wir dieses dreigliedrige Schulsystem, wie wir es bisher hatten, beibehalten.
Es gibt noch so ein heißes Thema, Sexualkundeunterricht. Da gibt es auch Aktionen, jetzt gerade in Stuttgart gewesen, für und gegen zu viel Sexualkundeunterricht. Wie ist Ihre Position?
Ich bin da strikt dagegen, dass es Kindern im Kindergartenalter sich mit solchen Themen beschäftigen.
Also Information, nein?
Nein. Sowas kann man in der Pubertät bringen, aber nicht im kindlichen Alter. Und die Frage ist, wem dient sowas? Was hat es für einen Sinn, kleine Kinder mit sowas zu konfrontieren?
Und wie ist die Situation jetzt in den Schulen aus Ihrer Sicht im Moment? Haben wir genügend Lehrer, Lehrerinnen?
Wenn ich mir die Probleme anschaue, die wir gerade haben, nein, definitiv nicht.
Und wie kann die Integration, die Kurse für Asylanten, wie kann das passieren, dass die Deutsch lernen, dass sie Gemeinschaftskundeunterricht bekommen, damit sie wissen, was...
Ja, nur mit mehr Lehrern natürlich. Mhm. Man muss ja Leute haben, die das machen. Und auch nicht nur ehrenamtlich. Es ist bewundernswert, wie viele Menschen sich hier ehrenamtlich engagieren. Aber das kann nicht der Sinn sein, dass es Menschen in ihrer Freizeit nur machen, sondern da müssen vielleicht auch mal die, die diese Geschichte mit verursacht haben, auch mal in die Haftung treten.
Das heißt also, Sie fordern mehr Lehrer.
Richtig.
Das würde die AfD unterstützen.
Genau.
Noch weiter Bildung, nämlich Wissenschaftspolitik. Wir haben ja Hochschulen hier. Ja. Die Weltmarktführer, die vor kurzem im Schwäbisch Hall getagt haben, haben gefordert, eine Hochschule auch im Landkreis, also in Crailsheim, zu installieren. Wie stehen Sie da dazu?
Kann ich nur unterstützen.
Und Mitarbeiter in den Universitäten, Bildungseinrichten sind leider immer noch nicht gut gestellt, was ihre Arbeitssituation betrifft. Sie haben oft Zeitverträge. Die Bezahlung ist nicht unbedingt das, was eigentlich sein sollte. Es gibt Befristungen. Also wie sieht die AfD die Situation von Mitarbeitern im Bildungsbereich?
Also unsere Landesregierung rühmt sich mit dem Hochschulfinanzierungsvertrag.
Ja.
Da reden sie immer von 1,7 Milliarden auf 6 Jahre verteilt. Wenn man da die 600 Millionen für die Bauinvestitionen abzieht, dann bleiben noch rund 200 Millionen im Jahr übrig. Das ist mal eine ganz andere Zahl wie 1,7 Milliarden. Und da wird versucht, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Und wenn ich mir anschaue, wir haben...
Was wäre die Position der AfD?
Mehr Geld für Bildung an der richtigen Stelle. Mhm. Wir haben in Baden-Württemberg 9 Universitäten, 23 Fachhochschulen, 8 Musikhochschulen. Und wir müssen da einfach mehr Geld reinstecken in Bildung. Wir sind ein Land und eins von den erfolgreichsten Bundesländern in Baden-Württemberg. Mhm. Und wir können nur unseren Erfolg beibehalten, indem wir gut ausgebildete junge Leute haben, die dann in der Zukunft im Arbeitsleben wieder das Rückgrat unserer Gesellschaft sind, in einem gesunden Mittelstand. Und da zähle ich sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber dazu. Und wir haben nichts davon, wenn jeder studiert.
Mhm. Gut, Sie sagen, dort muss mehr Geld rein in die Bildungspolitik. Dann gehen wir doch gleich zu den Finanzen über. Unser Land Baden-Württemberg steht finanziell gut da, sagen die Verantwortlichen. Die Haushalte haben Überschüsse, nicht nur in Baden-Württemberg, auch im Bund. Wie sieht die finanzielle Situation aus und wofür wollen Sie das Geld ausgeben? Sie haben gerade gesagt, für die Bildungspolitik.
Genau.
Auf der anderen Seite argumentieren Sie, mehr sparsamer sein. Also was machen Sie mit den Finanzen?
Also wenn wir mal auch auf Bundesebene mehr mitzusprechen haben und sehen, wie viel Geld dort verschwendet wird, beispielsweise durch die Euro-Rettung, da hätten wir für die Bildung Milliarden. Und wenn ich mir die Politik insgesamt anschaue, hätten wir sicherlich das bessere Finanzkonzept. Wir von der AfD sind sowohl als auf europäischer Ebene als auch in der Bundesrepublik für das Subsidiaritätsprinzip. Mhm. Und ich wäre mal ganz klar dafür, dass wir als eines der reichsten Bundesländer in Deutschland und eines der Länder, die einzahlen, mal dafür sorgen, dass wir beispielsweise kostenlose Kindergärten kriegen. Wir haben in Rheinland-Pfalz kostenlose Kindergärten, die durch uns in Baden-Württemberg finanziert sind und wir zahlen für unsere Kindergärten. Das ist für mich soziale Ungerechtigkeit.
Dann wäre natürlich auch das Thema Länderfinanzausgleich anzusprechen.
Richtig, genau. Und auf das wird's rauslaufen.
Auf das wird's rauslaufen. Gut, das denke ich ist eine klare Aussage. Hier wäre Handlungsbedarf, wenn Sie sozusagen an der Regierung beteiligt würden. Wir sind jetzt sozusagen noch in der letzten Viertelstunde angekommen und machen noch eine kurze Musik, bevor wir in den letzten Frageblock kommen.
Der Störmelder-Kandidaten-Check zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.
Und hier ist Volker Stücklen und hier ist mein Gast, der Vertreter der AfD, Udo Stein. Wir sind jetzt in der letzten Viertelstunde oder letzten 10 Minuten unserer Fragerunde. Der Herr Stein hat wie alle anderen Kandidaten ja auch eine Liste von Fragenbereichen bekommen. Und wir gehen jetzt noch weiter zum Thema Verkehrspolitik, das Autoland Baden-Württemberg. Wir haben ja große Automobilhersteller, die Verkehrspolitik, die Straßen, die Bahnpolitik, alles ist ein bisschen in der Kritik. Wie ist da die Position der AfD?
Ich bin der Meinung, wie Sie schon gesagt haben, das Autoland Baden-Württemberg darf nicht ausgebremst werden. Und auch die Autoindustrie, wovon sehr viele Menschen hier bei uns in Baden-Württemberg leben, sollte man fördern und nicht bremsen, wie es unsere Landesregierung tut.
Wie sollte das passieren? Wie möchten Sie das gefördert haben?
Man kann es unter dem Umweltaspekt auch machen. Es gibt umweltfreundlichere Autos und da muss man sich eben schauen, informieren, was ist der sinnvollste Weg für unser Land, für die Menschen, die hier leben, die hier arbeiten. Und ich glaube kaum, dass man damit Erfolg hat, dass man jeden Mensch versucht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. Ich denke, diese Position von den Grünen wird gewaltig scheitern.
Und was halten Sie jetzt vom öffentlichen Nahverkehr? Also ich höre eher so skeptisch. Es sind neue Rahmenverträge abgeschlossen worden von der Landesregierung für private Anbieter, nicht mehr die Deutsche Bahn. Was sagen Sie dazu?
Es ist heutzutage leider auch Fakt, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg kein Auto leisten können, so gern sie es vielleicht hätten. Für mich bedeutet ein Auto auch Freiheit. Und da geht es auch um die Finanzierbarkeit. Und wenn ich mir anschaue, dass der Durchschnittsdeutsche bis 6. Juli nur dafür arbeitet, dass er in unserem Land Steuern zahlt.
Gut, aber es geht
für viele Leute ein Auto drin, wenn man das mal ändern würde.
Aber der öffentliche Nahverkehr, denke ich, ist notwendig. Aber
in Ballungsgebieten
Sie werden es sicher nicht in Frage stellen. Aber was sagen Sie zu den neuen Verträgen? Private Konkurrenz für die Deutsche Bahn, ist es okay?
Natürlich.
Und hier die Region Schwäbisch Hall und Crailsheim ist ja nicht unbedingt ideal angebunden an die Landeshauptstadt. Ja. Was soll denn da passieren?
Also Wettbewerb tut dem Markt immer gut. Und deshalb wäre ich natürlich dafür, damit wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, damit wir auch eine Angliederung nach Stuttgart haben oder nach Heilbronn, damit das alles verbessert wird. Ich würde es auch mal schön finden, wenn wir eine Schnellstraße von Schwäbisch Hall nach Stuttgart hätten.
Ah ja, eine neue Straße quer durch den Wald oder wie geplant?
Das müssten wir dann sehen.
Und der Haller Nahverkehr oder Haller Kreisverkehr, der hier ja eine recht vorbildliche Funktion hat, wie schätzen Sie das ein oder wie beobachten Sie das? Ist es okay so für die Bürger?
Es ist für viele sicher okay, wobei man, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, immer Zeiteinbußen hat. Mhm. Und wir hatten neulich auf einer Veranstaltung jemand, der es absolut nicht schafft. Und da wären vielleicht so Rufbusse eine gute Alternative dazu.
Gerade
die dann vielleicht durch private Unternehmen als
oder gerade auf dem Land auch zum Beispiel.
Richtig,
ne? Genau. In der Fläche.
Weil warum muss da jede Stunde ein Bus durchfahren, wenn nur einmal am Abend jemand dahin möchte?
Gut, die Verkehrspolitik hängt natürlich auch was mit der Energiepolitik zusammen. Und da wäre noch meine Fragerunde, Ihre Position zu Windkraft und Solar ist in den Aussagen, die ich bisher gelesen und gehört habe, sehr ambivalent. Und auch das Thema Abschaltung der Kernkraftwerke in Neckarwestheim und Philippsburg. Wie ist da die Position der AfD?
Wir sind der Meinung, dass diese ganze Energiewende total überstürzt würde und überhaupt keinen Sinn dahinter steckt. Und wenn man sieht, dass sich der Strompreis verdoppelt hat, sehen auch die Bürger, was sie davon haben, von diesem Chaos.
Was würden Sie anders haben wollen?
In erster Linie müssen wir mal die Energie da sinnvoll nutzen, wo wir sie haben. Ob jetzt Windkraftwerke in Baden-Württemberg sinnvoll eingesetzt sind, da habe ich meine Zweifel dran. Die wären an der Nordsee sicher besser.
Dort sind sie auch. Dort sind sie
auch. Auch, genau.
Was halten Sie vom Atomausstieg jetzt, Philippsburg, Neckarwestheim? Endlich, ja oder?
Wenn wir sehen, dass hier mitunter die ältesten Atomkraftwerke stehen, ja. Wenn wir aber sehen, dass gleichzeitig die Franzosen im Elsass Atomkraftwerke bauen, wo wir nicht mal mehr die Sicherheit kontrollieren können, ist für mich die Frage, macht es Sinn? Und wenn ich dann sehe, dass die Energie, die an den Atomkraftwerken fehlt, durch Kohlekraftwerke ersetzt wird, da frage ich mich auch, wie groß da der Sinn ist.
Also Ihr Votum? Was für
ein
was?
Ein gesunder, sinnvoller Energiemix.
Mit Atomkraft?
Ich persönlich bin für einen Atomausstieg, aber geregelt und sinnvoll. Und wir schalten jetzt nicht alle Atomkraftwerke ab und verheizen dann die Kohle. Ob das so ein Umwelt... für die Umwelt so sinnvoll ist.
Also keine Zukunft für AKW?
In der Forschung auf jeden Fall.
Ah ja.
Solange wir, vielleicht wäre es ja irgendwann möglich, und da gibt es auch Fortschritte, dass man mal Atomkraft betreibt, ohne diesen Müll zu haben. Da muss man dranbleiben.
Ja. Da muss ja ein Wunder passieren, denn so viele Leute haben sich da schon das Gehirnschmalz angesetzt und bisher haben wir nur Müllhalden, die überall herumgeschoben werden auf der ganzen Welt. Ja. Herr Stein, wir müssen zum Schluss kommen. Ich habe noch eine Frage auf dem Herzen. Sie stehen ja eigentlich für ein christliche Werte, traditionelle Werte hier in Deutschland und natürlich auch in Baden-Württemberg. Wir sind ja noch christliches Abendland. Wir sind christliches Abendland. Ich habe mich sehr gewundert, als Äußerungen von Ihrer Parteileitung kamen, die sehr kritisch mit dem Verhalten der Kirchen gegenüber Flüchtlingen und Asylanten gesagt wurde. Also das heißt, die Kirchen sind ja dafür, dass man Flüchtlinge und Asylanten ins Land lässt, weil sie in Not sind. Man muss ihnen helfen aus dem christlichen Auftrag raus, was in der Bibel steht. Sie machen das, zum Teil gibt es Kirchenasyl. Und jetzt wird den Kirchen vorgeworfen, sie seien ja so eigentlich nur Staatsbedienstete und sie würden den Muslimen mehr helfen wie ihren eigenen Leuten. Was ist Ihre Position zu dieser Aussage?
Also in erster Linie wäre es natürlich wieder unter dem Subsidiaritätsprinzip, für das ich als AfD-Mitglied einstehe, wenn wir alle erstmal vor der eigenen Haustüre kehren. Und da wäre es sinnvoller, wenn sich die muslimischen Glaubensgemeinschaften intensiver um ihre Glaubensbrüder kümmern. Und wenn ich mir anschaue, dass die Flüchtlinge von Syrien durch sämtliche Länder gehen und in Saudi-Arabien wäre genug Platz und Geld zur Verfügung, wo sie in einem kulturnahen Land untergebracht werden.
Aber es geht
werden.
Um die Rolle hier in Deutschland. Die Kirchen werden jetzt sozusagen von ihrer Partei etwas in die Ecke gestellt und kritisiert. Ist das okay aus
also
Ihrer
das,
Sicht?
Das Kirchenasyl gibt es ja seit Jahrhunderten und das wird es auch immer geben. Und dass das Kirchenasyl mit dem Staatsrecht gewisse Konflikte hat, ist seit Jahrhunderten so und das wird vermutlich auch immer so sein.
Herr Stein, was macht man, wenn ein Christ sagt, aus meiner Glaubensüberzeugung heraus möchte ich, dass die Flüchtlinge hier Hilfe bekommen, hier wohnen können oder auf jeden Fall bleiben können, weil sie in Not sind? Was sagt sie zu einem solchen Menschen?
Also ich würde mich selber als Christ bezeichnen. Nur ich habe auch Probleme, wie meine Kirche mich als AfD-Mitglied diffamiert. Ich warte immer noch auf meine Exkommunition. Von dem her, ich hätte mal gerne Volksabstimmung zu diesem Thema, ob wir das schaffen wollen.
Mhm. Gut, das war ja schon Ihr Schlussvotum sozusagen. Ja, eine Stunde ist so schnell rum, Herr Stein. Sie waren bereit, den Fragen sich zu stellen. Wir haben sicher nicht alles umfassend beantworten können. Wir müssen Schluss machen. Ich bedanke mich, dass Sie Gesprächspartner waren hier im Radio Störfunk, im Störfmelder.
Der Störmelder-Kandidaten-Check zur Landtagswahl 2016 auf Radio Störfunk.